Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Und nun zu Ignaz Waghalter, dem zweiten Künstler, der bei einem Konzert der Philharmonia Poznańska vor 10 Tagen im Mittelpunkt gestanden hat. Er kam Anfang des 20. Jahrhunderts als 17 Jahre alter Mann aus Warschau nach Berlin als illegaler Migrant, wie man heute sagen würde. Seine Familie war arm und kinderreich. Waghalter war sehr begabt und wurde vom Geiger Josef Joachim entdeckt und gefördert. Als Dirigent baute Waghalter dann später die Deutsche Oper in Berlin-Charlottenburg mit auf und setzte sich für die Verbreitung der Opern Giacomo Puccinis in Deutschland ein. Schon nach dem Ersten Weltkrieg spürte er den zunehmenden nationalen Chauvinismus. In Berlin als Jude und Pole stand er gleich doppelt im Zentrum von Hetze. Trotzdem kam er von einem einjährigen Aufenthalt in New York Mitte der 1920er Jahre wieder nach Berlin zurück. Hier fühlte er sich persönlich und künstlerisch doch zu Hause. 1933 musste er mit seiner Familie endgültig fliehen. Über Wien und Prag gelang ihm die Emigration nach New York. Dort konnte er sich nur schwer etablieren. Doch er verfolgte ein verrückt anmutendes Projekt. Er wollte ein Orchester gründen, das allein aus afroamerikanischen Musikern bestehen sollte. Und für dieses besondere Orchester komponierte er seine New World Suite. Lockere, bisweilen fröhliche, ironische und mitreißende Musik entstanden in einer Zeit großer Ungewissheit. So beschreibt es sein Enkel David Green, ein Unternehmer aus Detroit, Michigan. David Green setzt sich seit 4 Jahren für die Wiederentdeckung der Werke seines Großvaters Ignaz Waghalter ein.
Er wusste nicht, was mit seiner Familie in Polen passiert. Er hat natürlich Glück gehabt, dass er herauskam, und das war wirklich Glück. Aber er kam nach New York zum ersten Mal in 15 Jahren. Er war früher Director der New York Symphony Orchestra und er hat ziemlich Erfahrung gehabt mit sozusagen populärer Musik. Er kannte persönlich Irving Berlin, der junge Gershwin und auch Jerome Kern. Und auch es gab damals große, sehr begabte African-American Künstler wie Roland Hayes und Marian Anderson, die er wirklich bewundert hat. Und als er zurück nach Berlin kam, hat er gesagt, die nächste Generation von Musikern, die größte, würden African American sein. Und das hat ziemlich große Störung ausgeübt in Berlin. Man hat das nicht gern gehört. Aber wenn er zurückkam, natürlich war er jetzt kein bekannter Musiker, er war nur ein Refugee. Aber er hat die Idee gehabt, was man damals nannte, ein Negro Orchestra aufzubauen. Und er kam in Kontakt mit sehr wichtigen Künstler und Musiker wie Duke Ellington, James Weldon Johnson von der Harlem Renaissance, Grant Stills. Und er wollte so ein Orchester aufbauen. Und man kann verstehen, das hat für ihn eine Bedeutung gehabt. Natürlich, die American Negroes waren unter unglaublicher rassistischer Druck. Er hat gleich Sympathie dafür gehabt. Er wusste das. Er war nicht nur Jude, er war polnischer Jude. Er kannte, was Persecution bedeutet. Und er wollte diese Orchester gründen. Und er ist nach Harlem gegangen, Musiker rekrutiert. Man musste ihn aus seiner Wohnung schmeißen, weil er hat geprobt in seiner Wohnung. Die Leute wollen das überhaupt nicht. Sie haben eine Petition. Und dass man ihn rausschmeißt, wenn das weitergeht. Und man hat ein Interview gemacht mit ihm Anfang 1939, wo er sagte, dass der Musik ist die stärkste Zitadelle der universalen Demokratie. Es kennt keine Nationalität, keine Rasse. Und er wollte zeigen, dass Musik gehört jeder. Es gehört kein Herrenvolk. Und auch jeder Teil der Bevölkerung kann das spielen. Und ich weiß nur, meine Mutter hat mir erzählt, dass sie kam an einen Probe. Sie haben ein Konzert gehabt und das erste Stück war der Ouvertüre von Oberon von Karl Maria von Weber.
David Green über die Arbeit seines Großvaters Ignaz Waghalter mit dem afroamerikanischen Symphony Orchestra, das er gegründet hatte. Für dieses besondere Ensemble komponierte Waghalter 1939 die New World Suite, kurz nach seiner Ankunft in New York. Dabei berücksichtigte er Sinn und Zweck einer Aufführung durch dieses Orchester. Musikverleger Frank Harders-Wuthenow, der Dirigent Ariel Zuckermann und Komponistenenkel David Green beschreiben für Deutschlandfunk Kultur den Inhalt und die Hintergründe der Entstehung der New World Suite Ignaz Waghalters.
Es war eine auch zweckgebundene Musik natürlich, im Hinblick auf eine konkrete Aufführung mit konkreten Musikern. Ein heroischer Akt als jüdischer Flüchtling 1939 gerade angekommen, das erste Orchester mit nur farbigen Musikern zu gründen, die klassische Musik spielen wollen. Das ist dann aus politischen Gründen zerschlagen worden, Sponsoren fielen weg, der Background brach zusammen und natürlich gab es einen extrem starken Gegenwind gegen dieses Vorhaben. Also ein unglaublich mutiger Akt, aber natürlich wäre es sinnlos gewesen, mit denen Schönberg zu spielen. Also da musste man natürlich auch etwas bedienen, was dann vielleicht auch ein Publikum angezogen hätte. Also eine Musik, die zwischen europäischer Unterhaltungsmusik dieser Zeit und der amerikanischen Unterhaltungsmusik pendelt. Man hört ihn selber natürlich und Paul Abraham und was in der Zeit Mode war, aber man hört auch Gershwin und man hört schon den kommenden Bernstein in einigen Stellen raus. Das ist ganz interessant. Also es ist nicht nur ein rückblickendes Stück, sondern es ist auch eindeutig ein vorausschauendes Stück.
Die Besetzung, muss man sagen, das ist, er hat geschrieben, für was es damals gab von der Besetzung. Und das ist nicht so ein großes Orchester. Also natürlich spielen das mit viel Streicher, aber es gibt ein Fagott, ein Posaune und das sind die Musiker, die damals da waren. Und der hatte die restlichen Stimmen halt am Klavier. Es gibt eine ausführliche Klavierstimme in dem Stück. Man kann das so schwer vergleichen. Ich weiß, die sind im selben Jahr geschrieben. Die Zwecke waren anders. Die Charaktere sind so unterschiedlich. Und es ist einfach sehr, also für mich und für uns, diese ganze Woche, das ist für alle das erste Mal. Und das ist sehr spannend. Das ist sehr spannend, neue Kunst, neue Werke kennenzulernen. Und ich glaube, es lohnt sich.
Die Zeiten waren wirklich schrecklich. Es war kein Geld, natürlich noch die Depression. Unglaublicher Rassismus. Und man muss nicht vergessen, Anfang 1939, die große Marian Anderson, diese große Sängerin, konnte nicht in Constitution Hall singen. Die sozusagen die Daughters of the American Revolution, das war eine große Gruppe, hat nicht ihren Platz gemietet. Und Eleanor Roosevelt musste intervenieren, dass Marian Anderson vor der Lincoln Memorial gesungen hat. Das waren die Zeiten. Man soll sich merken, es war nicht bis 1961, dass Leontine Price endlich in der Metropolitan Opera gesungen hat, 25 Jahre später. So, er war ein sehr fortschrittlicher Mensch. Und auch seine Musik war geprägt von einer unglaublichen melodischen Fantasie. Und ich glaube, er hat die bestimmte Begabung gehabt, jede Erfahrung sozusagen musikalisch übersetzen. Das ist keine konstruierte Musik. Man hört das, man hat den Gefühl, dass er reagiert auf jede Erfahrung. Nicht nur in Amerika, natürlich diese Aufregung, er kommt in Amerika, aber auch, ich glaube, man hört auch Musik von Europa, Cabaret, aus seiner Jugend in Polen, Zirkus. Man hat manchmal das Gefühl von einem Kind, der alles bewundert. Aber ich glaube, das ist eine Musik, die wirklich spricht zu unserer Zeit. Und vielleicht was wichtig ist, trotz alles, was ihn schwer, die Zeiten, das ist 1939, er hat diesen Optimismus gehabt. Und das ist in seiner Musik. Woher es kam, man weiß nicht. Aber trotz alles hat er an die Zukunft geglaubt. Und ich glaube, das ist die Stärke dieser Musik.
Schier unerklärlich wirkt es, wie ein mehrfach emigrierter Künstler in einer schwierigen Situation trotz allem ein so beschwingtes und vielfältiges, fast unterhaltsames Stück schreiben konnte. Und das ohne die Sicherheit, dass es auch aufgeführt werden würde. David Green, Ignaz Waghalters Enkel, erzählt die Geschichte der Noten. Dirigent Ariel Zuckermann beschreibt seine Motivation, ein solches Werk aufzuführen, und beide reflektieren die Geisteshaltung, die hinter Ignaz Waghalters Wirken steckte.
Wahrscheinlich wurde es nie gespielt, weil es gibt kein Performance-Partitur. Das war alles nur in Handschrift und das musste alles dann gleich übersetzt. Aber natürlich noch eine Enttäuschung, dass er das Es wurde mir gesagt, meine Großmutter hat gesagt, er hat etwas dafür komponiert und meine Mutter hat auch sich erinnert, dass es gab irgendwo Musik, aber es war nicht bis 2014 oder 2015, dass man das gefunden hat.
Ich glaube, die Qualität ist da, das ist noch nicht gekommen, aber vielleicht helfen wir dazu, dass das... Ich denke gar nicht an die historischen Ereignisse, sondern ich sehe die Kunst, wie die Kunst ist. Und wenn es sich lohnt, das weiterzugeben und zu verbreiten, dann umso besser. Das ist eher wichtiger als die Geschichte an sich, finde ich.
Jetzt hat man wieder ein Interesse an Musik, die wirklich sehr direkt Leute anspricht. Und ich glaube, wenn man von der Wahrkarte spricht, die Melodie, melodische Fantasie, die wirklich unglaublich ist. Und zweitens, die Melodien, sie sind nicht konstruiert, sie sind erfunden, sie sind irgendwie da. Man hat immer das Gefühl, dass man das schon gehört hat. Aber das war seine Vorstellungskraft. Und auch der Optimismus. Und ich glaube, dass Optimismus ein tiefgehender intellektuelle Einstellung ist als Pessimismus. Man kann immer pessimistisch sein, alles sieht immer schrecklich aus. Aber das Glauben, dass irgendwie Sachen werden besser werden. Es gibt eine Lösung. Die Menschheit wird nicht aufgeben. Und man hat immer das, was mich einfällt, trotz alles, wir werden es schaffen. Man kann noch lachen, man kann optimistisch sein. Und es gibt in diesem Stück unglaublichen Humor. Und manchmal auch, ja, das, man kann etwas, wie sagt man, man fühlt auch die Tragisches, aber er ist trotzdem, er glaubt an die Menschheit.
Optimist zu sein ist eigentlich schwieriger als Pessimist. Pessimist ist, es ist ziemlich einfach. Ich leide, also es kommt von weh natürlich, aber man leidet und man bewegt sich in dem Leiden drin. Aber um Optimist zu sein, vor allem in sehr schweren Zeiten, braucht sehr viel Naivität, die manchmal auch nicht schlecht ist. Einfach ein bisschen Tränen. Ich glaube, es ist einfach interessant, die zwei Wege zu sehen, die zwei unterschiedlichen Arten, eine Zeit entweder zu übersehen oder zu interpretieren oder an die Zukunft zu denken.